Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologie.
Goneo, build it up.
Der Podcast von Goneo.
Turn my dreams into reality, oh yeah.
Hallo, ich bin Markus, euer Podcast-Host. Willkommen zum Webhosting, Webmacher und Webworker Podcast. Präsentiert von Goneo, Folge 120 in Season 4. Hi Sarah.
Hallo Markus, dann wird es mal Zeit für eine neue Season, oder?
Das stimmt, das sollten wir machen. Ich kann die Episoden, bei denen du jetzt dabei bist, nachträglich als Season 5 bezeichnen und umbenennen.
Geht das?
Hoffe ich, muss ich probieren. Ich habe die Seasons zwar durchnummeriert und da wären wir jetzt tatsächlich bei 5, aber ich habe das nie in den RSS-Feed geschrieben. Das muss man mit diesem Tag da machen, iTunes, Doppelpunkt Seasons. In jedes Item-Element muss man das reinschreiben. Habe ich halt nie gemacht und es ist jetzt ziemlich viel Arbeit, das nachzutragen. Aber vielleicht geht das ja mit Gemini oder Gemini von Google gut.
Ah ja, die haben ein neues Modell vorgestellt.
Soll ja ganz toll beim Coding sein. Das ist sowas wie Coding, diesen XML-Feed da umzuschreiben, diese Datei umzuschreiben.
Ich habe das auch nur gelesen.
Und was kann das jetzt?
Ich habe es jetzt nicht selber ausprobiert. Gemma 3 ist es benannt. Es basiert auf Gemini 2.0. Man muss ein Abo haben für Gemini oder nutzt Gemini Advanced im Web. Zu lesen war, Google wollte eine Balance aus Innovation und Sicherheit liefern. Ein Element da drin ist ein Bildfilter, den sie Shield Gemma 2 nennen. Der soll vom User anpassbar sein und er kann unerwünschte Inhalte erkennen, angeblich. Hinzu kommen neue Features. Diese sollen auf dem 2.0 Flash Thinking Experimental Modell basieren. Das ist ein Reasoning Modell und erschien Ende letzten Jahres. Damit ist auch mehr Personalisierung möglich. Unter anderem kann der persönliche Suchverlauf analysiert werden.
Mhm.
Und nun noch ein Knackpunkt, verfügbar in den meisten Ländern der Welt, Ausnahme EU, Schweiz, UK.
Jo, dann geht es wohl an Europa erstmal vorbei.
Ja, das ist ein Punkt. Aber irgendwie ist da, finde ich zumindest, kein Run auf Gemini zu spüren. Ob die was launchen oder nicht, kriegt man nicht mit. Kaum einer berichtet darüber, nur wenn chinesische Konzerne etwas machen. Und das finde ich komisch. Google ist mit KI eigentlich weit vorne, sollte man meinen. Sie haben einen irrsinnigen Datenbestand, aber man nimmt Google nur als Tante Google wahr, also als Suchmaschine. Alle haben ChatGPT im Kopf oder Nvidia. Obwohl Google KI-Funktionen schon in der generischen Websuche hatte, etwa in Modellen für die Relevanz der Treffer.
OpenAI hat da eben eine gute Show gebracht. It's better to be first than it is to be better, sagt man ja auch im Volksmund, oder?
Toller Spruch. 90er?
80er, 90er, ja, das kommt hin. Immutable Laws of Marketing und the Law Number One, the Law of Leadership. Das steht in so einem Marketingbuch von Al Rees und Jack Trout.
Oh, Deichkind-Lyrics hätte ich mir noch vorstellen können. Ich will dich aber nicht triggern. Sonst erzählst du wieder vom ZX Spectrum, mit dem du Basic-Programmieren gelernt hast.
Naja, das waren jetzt wirklich die 80er. Auf so einem Nachbau, Sinclair, habe ich tatsächlich vor kurzem mal rumgetippt. Wer das noch kennt, das war so ein erster Heimcomputer, Homecomputer mit Gummitasten, dreifach belegte Tasten. Die Befehlsworte musste man damals mit einem Tastendruck eingeben, also Print, mit einer Taste eingeben. Die waren dann alle so mit diesen Befehlsworten beschriftet. Und wenn man halt eine Funktion haben wollte, dann musste man eine andere Tastenkombination drücken. Das war, glaube ich, FN und was weiß ich. Das war halt alles immer abgedruckt. Da waren wirklich die Tasten, vielleicht reicht dreifach gar nicht, vierfach benannt. Das war schon sehr lustig.
Hatten da die meisten nicht einen Commodore 64?
Ja, ich erinnere mich. Die meisten in meiner Schulklasse damals, die hatten einen Commodore. Das war erstmal der VC20. Der wurde gepowert in Deutschland wie verrückt. Und dann halt C64. Das war in England anders, da war Sinclair vorne, Sinclair Research.
Der Erfinder war ja auch Engländer, Commodore war sicherlich amerikanisch. Die Queen hat ihn nachher in den Adelsstand erhoben, Sir Clive Sinclair. Das lese ich hier gerade bei Gemini.
Ja.
Der hat wohl später auch ein Elektroauto entwickelt.
Ich erinnere mich so dunkel. War kein großer Erfolg, eher so ein, ja, so eine Machbarkeit, ne? Machbarkeitsstudie.
Klassischer Fall von zu früh, oder?
Zu früh, ja.
It's better to be first ist offenbar nicht immer die richtige Strategie.
Da musste die Welt noch auf jemanden warten, der sich später dann als ketaminabhängiger Clown erwiesen hat. Habe ich nicht gesagt, es waren französische Regierungspolitiker die Tage, ganz offen zu hören im Fernsehen.
Vielleicht von mir noch ein Law. It is not so good to come early. Die Zeit war für die Idee eines Elektroautos noch nicht reif.
Ich dachte mir wirklich letztens wieder, wir waren hier in Europa mit Computern nicht immer die Letzten. Wir waren auch mal vorne. Das war in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg so. Da gab es einen Konrad Zuse. Der hat so ein Ding erfunden. Also es war kein Tischcomputer oder so, ne? Das war schon ein bisschen größer in der Ausdehnung. Ich habe das gesehen, ich war am vergangenen Wochenende, also vor einer Woche, war ich mal wieder im HNF, Heinz-Nixdorf-Forum. Das ist ein Computermuseum in Paderborn, weil dort mal Siemens-Nixdorf war oder immer noch ist. Also das Werk, die Firma gibt es schon noch. Und hat halt ein Computermuseum gestiftet, schon lange. Die Flächen sind da voll mit Computern, eben von Zuse, Siemens, von, wie hieß das in der DDR, Robotron, glaube ich, stand da auch eine Anlage. Und irgendwo im Harz gibt es ein Konrad-Zuse-Museum. Point Alpha? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Irgendwo Bad Hersfeld da die Ecke. Das will ich auch mal sehen. Klassische Computer haben wir, also wirklich klassische, geschichtliche Computer haben wir. Und wo sind wir heute?
Naja, siehst du ja. Wir haben Museen. Im Ruhrgebiet haben wir Industriemuseen. In Paderborn haben wir das weltgrößte Computermuseum. Steht da zumindest an der Autobahn auf so einem braunen Schild, damit die Touris auf Durchreise mal Halt machen.
Also, du kennst das HNF?
Yes. Ich war schon ein paar Mal da. Vor kurzer Zeit, erst als sie diese Sonderausstellung mit Quantencomputing eröffnet haben. Ansonsten haben die auch viele Druckmaschinen da. Die Linotype zum Beispiel, es geht da wirklich bei Adam und Eva los, bei Schriftzeichen, aber sie haben auch ein paar alte Supercomputer da, wie eine Cray.
Oh ja, das mit der Quantencomputer-Sonderausstellung habe ich gesehen. Das war ja, das lief jetzt einige Zeit schon, ne? Wobei ich dachte, dass diese Ausstellung, deswegen bin ich eigentlich auch hin, größer wäre. Man sieht da zwar ein paar Anlagen oder auch so experimentelle Anlagen, und ein bisschen was wird auch erklärt, so in diesen Tafeln und mit Video. Aber erleuchtet bin ich nun deshalb nicht unbedingt. Also ich habe einen Eindruck, ja, wie die Teile so aussehen und wie diese Chips aussehen, auch nicht anders, komischerweise. Aber ja, viel mehr weiß ich jetzt auch nicht.
Da stehen hauptsächlich diese Kyrostat-Anlagen, oder? Zumindest habe ich die noch vor Augen.
Ja, die fallen halt auf wegen ihrer Bauform. Ne? Kronleuchter nennt man die offensichtlich. Diese Kyrostat-Anlagen, Kühlanlagen eigentlich. Es gibt aber auch schon ein paar andere Modelle. Also ein Aufbau steht da, da wird demonstriert, dass man auch Lichtquanten verschränken kann, Photonen, ne, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber man sieht eben nur den Aufbau mit diesen Lasern, Prismen, Spiegeln auf so einer Platte. Das ist also insgesamt halt recht rudimentär, finde ich. Und angeschaltet waren die jetzt auch nicht. Man bräuchte da zumindest so ein Audio-Guide, habe ich da mir dabei gedacht oder so. Also ich war da ein bisschen überfordert.
Selbst wenn die Modelle eingeschaltet wären, so viel würde man da nicht sehen. Das ist, glaube ich, alles schwer zu visualisieren. Ich erinnere mich, in der Mitte von diesem Ausstellungsrondell hing eine Halbkugel runter mit Farb-LEDs und darunter noch eine Halbkugel. Sah aus wie Lampen, aber man kann damit interagieren.
Ja, genau. Diese Installation habe ich gesehen. Ich habe sie aber nicht verstanden. Ich habe ein bisschen rumgespielt damit, aber hat mir jetzt keine Erkenntnis gebracht.
Man kann da mit einem Ticket innerhalb von 12 Monaten nochmal rein. Kannst dir es ja nochmal erklären lassen.
Und du hast es verstanden.
Klar doch, frag mich was.
Na gut, was denkst du? Sollte die LED-Halbkugel da oder die andere Halbkugel auch eine Vorstellung davon geben, wie Quanten verschränkbar sind oder was soll das?
Ja, das soll die Prinzipien Überlagerung und Verschränkung zeigen. An den Reglern kann man Helligkeit und Farbe einstellen. Museumspädagogik 2025 halt.
Also das Prinzip, die Idee der Verschränkung ist mir theoretisch schon so halbwegs klar. Ich kann es nicht durchrechnen oder keinen Vektor ableiten, whatever. Ja, aber so vom Verständnis her ist das nicht mein Problem. Mein Verständnis endet dort, wo man ein Quantensystem ja mit Daten ausstatten will, also befüttern will. Ja? Also zum Beispiel, wie man ein Bild einlesen kann, das man dann irgendwie absuchen will. Wie soll das gehen?
Da kommt man an die heutigen technischen Grenzen. Man kann klassische Daten in Quantenzustände kodieren. Mit Quantenschaltkreisen geht das wohl. Da gibt es Quantengatter unterschiedlicher Art.
Was? Wie jetzt?
Beispiel. Ein Bild, das man durchsuchen möchte, um da einen Ausschnitt oder ein Muster zu finden. Für ein Bild aus vielen Pixeln bräuchte man halt sehr viele Qubits in Superposition. Den gesuchten Bildausschnitt definierst du als Ziel. Da gibt es einen Algorithmus, den Grover-Algo, den man auch auf Quantensysteme anwenden kann. Dann kann man das Phänomen der Quantensuperposition nutzen. Der Algo schaut sich sozusagen alle möglichen Elemente gleichzeitig an. Der Algo selbst arbeitet mit der Methode der Amplitudenverstärkung. Das gibt dem in Anführungszeichen richtigen Element eine höhere Wahrscheinlichkeit. Dann misst du das Quantensystem und die höchste Wahrscheinlichkeit ist das, was nach der Messung rauskommt.
So, schön, ja.
Für ein Bild kodierst du die Pixel in Qubits und mit dem Grover-Algorithmus suchst du das Ziel, indem du alle Möglichkeiten gleichzeitig prüfst. Irgendwie finde ich das genial.
Und du haust das alles hier so aus dem FF raus?
Nein, ich habe mich schon vorbereitet. Wir haben ja immerhin sowas wie eine Planung und ein Skript.
Also ich denke ja, die meisten steigen bei der Superposition aus. Da habe ich auch absolute Probleme, muss ich sagen. Ich kann es mir nur mit viel Ambiguitätstoleranz vorstellen und die Idee bewältigen. Oder auch Kollaps der Wellenfunktion. Das ist extremst unanschaulich. Ist halt so, ja, in diesem Teil der Physik. Aber so eine Leuchtkugel hilft mir da jetzt nicht so weiter.
Ich denke, deswegen finden viele das Thema auch esoterisch. Hier muss man akzeptieren, dass der Zustand vor der Messung nicht versteckt oder bereits festgelegt ist, sondern wirklich, wirklich, wirklich unbestimmt. Da fragt man sich, was ist wirklich?
Wie sagt man in Ostwestfalen? What's real anyway?
Es ist halt nicht entweder oder. Ich denke auch, genau das macht den Kollaps so schwer intuitiv erfassbar. Wer Ambiguität toleriert, kann sich darauf einlassen. Dann gibt es eben keine Frage nach dem Warum.
Dann gibt es auch keinen Sinn. Ja, kein Warum, kein Sinn.
Nur wenn es kein Warum gibt, warum weiterdenken. Das ist das, was mich blockiert.
War das nicht dieses Peter Fox-Lied Zukunft Pink? Mach dein Ding, aber such keinen Sinn.
Cooles Liedchen. Ich sehe es so. Aber wir sind damit am Anfang, es geht weiter und dann ist das Alltagstechnologie, so wie heute Atomreaktoren oder GPS meinetwegen. Warum das funktioniert, kann man als Otto Normalo nicht aus dem Stand erklären, aber es funktioniert.
Angeblich will Microsoft es ja schaffen, eine skalierbare Plattform mit Qubits zu bringen, mit vielen Qubits, innerhalb von Jahren eben und nicht von Jahrzehnten. Die haben da eine Pressemitteilung rausgehauen, vor kurzem erst, und geschrieben, sie wollen einen Topokonduktor verwenden. Das ist ein Material, das elektrischen Strom leitet und die Leitfähigkeit dieses Materials ist abhängig von seiner räumlichen Anordnung. Wir posten das mal mit in die Shownotes. Ich weiß, die kann man nicht klicken, zumindest in den meisten Podcast-Firmen kann man die nicht klicken, aber mal rauskopieren oder so. Und dann hat sich aber Sabine Hossenfelder gemeldet und ein Video gemacht, wonach das gar nicht alles safe ist, was Microsoft da in diesem Papier schreibt, nicht in diesem Papier, aber in dieser Pressemitteilung schreibt. Das wiederum sagen andere Wissenschaftler, auch da das Zitat dann hier YouTube in den Shownotes. Ich versuche es mal so zusammenzufassen. Microsofts Behauptung, einen topologischen Qubit entwickelt zu haben, wird da in Frage gestellt. Experten haben das zugehörige Paper analysiert und bezweifeln, dass Microsoft tatsächlich topologische Qubits besitzt. Dazu kommen auch noch Zweifel an diesem Topological Gap Protocol. Das braucht man, um den topologischen Zustand zu erkennen. Aber das Protokoll ist wohl abhängig von willkürlichen Grenzwerten, also die man sich setzt. Und so dürfte man ein Validitätsproblem haben.
Am Ende der PR-Meldung bremst Microsoft selbst auch wieder ein wenig. Man braucht ein Ökosystem mit Steuerlogik. Ein Kühlsystem, das die Qubits bei Temperaturen um minus 273 Grad Celsius hält. Und man braucht eine Softwareplattform, damit man mit diesem Quantensystem interagieren kann.
Ja, es ist PR, treibt natürlich die Aktie hoch oder soll in den Markt kommunizieren. So ein bisschen Support kann man ja als Big Tech in diesen Zeiten ganz gut gebrauchen. Aktienkurse gingen ja erstmal runter, erholen sich, aber naja.
Bei Microsoft war das gar nicht so krass, oder?
Ja, bist du investiert da jetzt irgendwo?
Ein bisschen. Hier und da, also nicht in ETFs oder so, aber ein paar Shares habe ich. Und gelegentlich ein paar Optionen, nicht von Microsoft. Ich spiele nur ein bisschen und Nein, ich sage jetzt nicht womit. Da müsste man ja immer so einen Disclaimer liefern, dass man keine Anlageberatung macht und dergleichen.
Ich hätte es auch gar nicht gefragt. Wir wollen uns ja hier im Podcast auf die praktische Bedeutung konzentrieren. Was kann ich mit KI machen und langfristig, wenn Quantencomputer jetzt kommen, wie sieht dann wohl eine Webwelt aus? Das sind so Fragen, denen wollen wir uns nähern. Dann haben wir es ganz sicher mit anderen Algorithmen zu tun, die man eben per APIs auf einem entfernten Quantensystem irgendwo ausführt. So wie wir es heute mit APIs oder halt mit Webhooks oder sowas machen.
Ja, ich denke schon, dass wir bald auch mit solchen APIs zu tun haben werden. Auf experimentellen Level ist das ja jetzt schon so.
Du meinst jetzt sowas wie Amazon, ist das Bracket, ja? Also nicht mit CK schreiben, sondern Bracket, what do I know? Keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Und halt diese Notebook-Instanzen, die man da nutzen kann. Also das Angebot ist schon da am Markt.
Ja, genau. Die haben da ein Software-Development-Kit und ein bisschen Umgebung dafür mit Simulatoren und so. Man kann auch experimentelle Quantenalgorithmen auf unterschiedlicher Hardware ausprobieren oder etwas selber entwickeln.
Ja, ich bin jetzt gerade mal auf deren Webseite.
Ja, und sieh an. Du findest da bekannte Begriffe wieder. Docker, Jupyter, CUDA als CUDA-Q.
Die rufen auf, bei ABS, Open-Source-Software zu entwickeln in diesem Quantum-Computer-Kontext. Und zweitens, das Zweite, was ich meine, ist, offensichtlich gibt es bereits kommerziell genutzte Anwendungen. Also wenn man hier ein bisschen so durchslide, dann sieht man so zumindest Firmennamen, die da irgendwas machen. Und für mich sieht es jetzt so auf den ersten Blick so aus, als würde man mit Open-Source da ganz gut unterwegs sein.
Ja, auch die Code-Beispiele sind in Python-Syntax, was ich hier sehe.
Nicht in PHP?
Nope.
Es gibt auch dieses KI-Framework für PHP. Das hatte ich vor kurzem mal in der Hand. Ich komme jetzt nicht drauf. Also es ist nicht PHP-ML.
Du meinst vielleicht Elephant?
Ja, das ist es. Ich wollte das vor kurzem mal hier auf einem Goneo-Server, auf einem Shared-Server ausprobieren. Ich bin dann erstmal wieder davon abgekommen. Das dauert halt immer eine Zeit lang. Ne? Also ich habe das per Composer aus GitHub geholt und habe dann Gemini gefragt, wie ich weiter vorgehen soll. Gemini hat mir da auch eine Anleitung und ein Testskript geliefert. Das sah auch alles ganz gut aus. An sich läuft der Code auch. Ich hatte nur Probleme, die Umgebungsvariable dann einzulesen. Das ging dann erstmal und ja, ich hatte nicht so viel Zeit, wie gesagt. Und das Problem war jetzt nicht so offensichtlich. Da habe ich es erstmal wieder sein lassen. Ich bin kein Programmierer, muss ich dazu sagen. Und wenn jemand, der jetzt Erfahrung hat und das mal ausprobieren möchte, gerne, also insbesondere hier eben mit Goneo, also schreibt mal Elephant, also LL. Fand. Dieses Symbol Fand soll an den Elefanten von PHP erinnern.
Vielleicht klappt das ein andermal. Gerade für Webseitenbetreiber im Shared Hosting könnte Elephant schon interessant sein.
Ja, genau, das sollten wir weiter testen. Wir geben dann Feedback, wenn wir was hören dazu. Also es klingt erstmal so in der Beschreibung nicht uninteressant.
Wir wollten doch mal ChatGPT 4.5 ausprobieren.
Ja, also bei mir in der Webseite, also halt Plattform OpenAI, sehe ich das Modell auch nach wie vor nur als Preview. Es haben wir Kooperationspartner gesagt, sie würden es jetzt nicht nur als Preview sehen, sondern sie könnten es auch produktiv nutzen. Okay. Aber bei OpenAI gibt es ja auch diesen Playground. Da kann man auch dieses und auch alle anderen Modelle testen. Und Sam Altman hat ja gesagt, 4.5 antwortet menschlicher und einfühlsamer. Und man hat da so Aha-Momente. Wow.
Du brauchst also einen menschlichen Prompt.
Ja, genau. Also mein Prompt war, musste wirklich nachdenken, warum ist Kommunikation für langjährige Partner für eine lebendige und stabile Beziehung so wichtig?
Oha, endlich mal ein interessanter Prompt. Ich muss lachen, so lebensnah. Was kam?
Ja, also es ist schwer, also man muss es jetzt irgendwie vergleichen. Wir probieren es hier mal. Erstmal 4.0. Das, was die Ratgeber so empfehlen, klingt ähnlich. Also Buchratgeber oder Webseiten oder was auch immer. Es hieß halt hier in der Antwort von 4.0, also nicht 4.5 das neue Modell, sondern 4.0 ein altes Modell kann man auch nicht sagen, aber halt schon ein existierendes Modell, an dem sich alle momentan so ausrichten und was man halt so vor Augen hat. Also Kommunikation ist das Herzstück jeder langjährigen und stabilen Beziehung, steht da. Es geht noch, der Einführungstext geht noch ein bisschen weiter und dann kommt so das typische 1, 2, 3, 4, 5. Da wäre dann, also ne, was ist also wichtig? Erstens Verständnis fördern, zweitens Konfliktlösung, drittens Vertrauen aufbauen, viertens Bindung befestigen. Also warum ist Kommunikation wichtig, war die Frage. Also Verständnis fördern, Konfliktlösung, Vertrauen aufbauen, All das kann Kommunikation, Bindung festigen, Veränderungen navigieren, also die Sachen ändern sich halt, dann hilft Kommunikation dadurch zu navigieren und sechstens gemeinsame Ziele zu setzen. Und dann war noch so ein Nachsatz, immer so als Fazit, ohne effektive Kommunikation kann eine Beziehung stagnieren oder auseinanderdriften. Sie ist das Fundament, das hilft, Herausforderungen zu meistern und die Partnerschaft lebendig und stabil zu halten. Die Response war länger, aber das ist das, was ich so eben jetzt auch zusammenfassend zu 4.0 sagen wollte und was ich auch erwartet hätte.
Und gleicher Prompt mit 4.5?
Ja, da lese ich jetzt auch mal die Punkte vor. Also in der Struktur identisch oder ähnlich. Verständnis fördern, wird da gesagt. Das war mit dem Punkt 1 von gerade identisch. Vertrauen aufbauen und stärken, das war an dritter Stelle. Nähe und Intimität aufrechterhalten, das war in der ersten Antwort nicht dabei. Probleme frühzeitig erkennen und lösen, geht vielleicht so mit dieser Problemlösung einher. Also wo er hat gesagt, Problemlösung ist so ein Ding, was in der 4.0 Antwort war. Gemeinsame Ziele finden und erreichen, das war auch in 4.0. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit fördern, das war nicht drin, ne? Neu. Wertschätzung ausdrücken, auch das war neu. Der Abschlusssatz, also dieses Fazit, das da immer kommt, war ganz ähnlich. Ich lese es nochmal vor. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass gute und regelmäßige Kommunikation eine der wichtigsten Säulen für eine lebendige, gesunde und dauerhafte Beziehung darstellt, da sie das Fundament für Verständnis, Vertrauen, Nähe und gegenseitiges Wachstum bildet.
Intuitiv würde ich sagen, alles richtig. Die 4.0-Punkte klingen ein bisschen formaler. Das mit der Wertschätzung war da nicht drin. Oder Intimität, dass also Kommunikation die Intimität aufrecht erhält.
Ja, vielleicht muss man noch ein bisschen weitergehen. Ich würde es auch so, das ist recht nah dran. Also 4.0, 4.5 in diesen Outputs hier zum gleichen Prompt. Ich habe dann die Outputs nochmal angeguckt und 9 gemacht. Wir gehen tiefer. Wir gehen tiefer in menschliche Beziehungen. Wie sollte man vorgehen, wenn man die Beziehung öffnen will?
Wow, ich lache mich schlapp. Ich frage mich, wie kommst du auf solche Fragen?
Ja, also.
Die Frage ist wirklich nicht leicht. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich auch was mit Kommunikation.
Also erstmal, das sind so Fragen, die in der Podcast-Sphäre sehr intensiv diskutiert werden. Ja, also und diese Podcasts, die haben halt die Hörer. Okay, also Millionen von Hörer.
Ja, stimmt auch wieder. Ich bin da auch neidisch.
So.
Wir können ja einen Technologie-Culture-Podcast aufziehen. Da kriegt man ja mehr thematische Breite hin. Frag doch mal Manus, ob ihm was einfällt.
So, pass auf. Erstmal 4.0 zu dieser Frage, was muss man tun, wenn man seine Beziehung öffnen will? Eine ewig lange Antwort, ich muss kürzen. Aber ich will es auch versuchen, ein bisschen herauszuarbeiten. 4.0 sagt, wenn du deine Beziehung öffnen möchtest, ist es ein großer Schritt, der sorgfältige Überlegung und sorgfältige Kommunikation erfordert. Hier ist ein Leitfaden, wie du dabei vorgehen kannst. Und dann kommen jetzt halt die Punkte, Selbstreflexion, Vorgespräch, offenes Gespräch. Das ist also nochmal getrennt, Vorgespräch, offenes Gespräch, Grenzen und Erwartungen, Sicherheit und Gesundheit, regelmäßige Check-ins. Das ist, glaube ich, ein Spezialbegriff, Check-ins. Ich habe das jetzt nur so ein bisschen überflogen. Das whatever, keine Ahnung, wer das erfunden hat. Flexibilität, professionelle Unterstützung, Geduld und Mitgefühl. Und dann der Abschlusssatz. Das Öffnen einer Beziehung kann eine bereichernde Erfahrung sein, wenn beide Partner sich darauf einlassen und offen kommunizieren.
Sehe dich auch so.
Ja. Und nun 4.5. Also guck mal, ob du da jetzt einen qualitativen Unterschied siehst. Ich habe es versucht, wirklich parallel irgendwie so zu machen. Da heißt es jetzt hier, wenn man in einer langjährigen Partnerschaft über die Öffnung einer Beziehung nachdenkt, ist es besonders wichtig, dies behutsam, respektvoll und einfühlsam zu kommunizieren. Folgende Schritte und Überlegungen können dabei helfen, diesen Prozess konstruktiv anzugehen. Und dann kommt erstens bis achtens. Erstens wäre, sich selbst erklären, das ist vielleicht identisch mit dieser Selbstreflexion, ne?
Ich würde sagen, ja.
Dann zweitens den richtigen Moment und Rahmen wählen. Das habe ich in der vorhergehenden Antwort so nicht gelesen von 4.0. Das dritte hier ist offene, ehrliche und sensible Kommunikation. Also offenes Gespräch, das hatten wir in der ersten Version halt auch. Viertens, Gefühle und Ängste gemeinsam ansehen. Das war in der ersten Antwort, glaube ich, nicht. Hier steht, sei aufmerksam für Ängste, Sorgen und Unsicherheiten deines Partners. Frage deinen Partner, wie es ihm, ihr mit diesem Vorschlag geht und ob Sorgen bestehen. Respektiere diese Gefühle und besprecht sie offen und verständnisvoll. Und dann fünftens, konkrete Vorstellungen und Grenzen herausarbeiten, klare Absprachen. Ne? Also das war so, was darf jeder tun, was nicht, wie oft treffen, wie informiert ihr euch gegenseitig.
Also Kommunikation ganz oben auf den To-Dos.
Genau, also Tabus, Regeln, Check-ins. Und dann sechstens, schrittweise und langsam vorgehen, könnte man mit dem Punkt vorher, ne, Flexibilität zusammen subsumieren. Siebtens, regelmäßiger Austausch und Neubewertung. Achtens, Unterstützung durch Profis. Hier ist noch, und das ist jetzt eigentümlich bei ChatGPT 4.5, wichtige Kernhaltung steht hier. Dieser Prozess erfordert gegenseitiges Vertrauen, absolute Ehrlichkeit, einen reflektierten Umgang mit eigenen fremden Emotionen.
Das war in der 4.0-Bewertung auch nicht.
Gegenseitigen Respekt für Grenzen und Bedürfnisse. Ist zusammengefasst, aber so, in, das hat sich ein bisschen extra noch auch herausgearbeitet. Und dann Abschlusssatz, eine offene Beziehung kann bereichernd sein, jedoch erfordert sie von allen Beteiligten viel Aufmerksamkeit, Mut, Verantwortung, emotionale Intelligenz, Selbstkenntnis und Kommunikation.
Tja, ist die 4.5-Antwort nun menschlicher oder empathischer? Wie siehst du das?
Ja, also aus meiner Sicht sind diese Antworten jetzt sehr ähnlich. Der Unterschied tritt zutage, wenn es noch tiefere Probleme geben sollte. Wollen wir noch ein bisschen weitergehen? Ich habe dann 4.5 gefragt, was kann man tun, wenn sich einer der Partner diesem Dialog verweigert? Also einer will gar nicht und blockt das. Was sagt uns jetzt 4.0, was sagt uns 4.5? Bei 4.0 kamen so 9 Stichpunkte wieder. 2 Sätzen Erklärung, von Geduld bis externe Perspektive.
Und fühltest du dich besser abgeholt, wie man da im Lebensberatungskontext so sagt?
Also diese Antwort von 4.5 war viel ausführlicher, mit Beispielen, mehr Erklärungen. Inhaltlich entsprachen sich die Stichworte schon, aber eben wirklich nur auf Stichwortlevel. Die Aufmachung und die Tonalität war irgendwie zugänglicher. Und nicht so wie so ein Listicle, diese 6 Punkte entscheiden über die Zukunft deiner Beziehung oder sowas, ne?
Würdest du also ChatGPT 4.5 bei solchen Fragen konsultieren?
Schon, ja. Also mehr bei 4.5. Wobei, so vom Hocker gehauen hat mich die gezeigte Empathie jetzt auch nicht. Es ist halt auch schwierig, da so einen Gradmesser zu finden und da wirklich so diese Unterschiede zu quantifizieren. Kann man sicher machen, aber das war jetzt hier in diesem Rahmen nicht möglich. Wenn ich solche Fragen hätte, würde ich wahrscheinlich dann 4.5 nehmen, ja. Unterm Strich würde ich sagen, die Antwort ist akzeptabler, besser nahegebracht, etwas pointierter, mehr Empfehlungscharakter da drin.
Nun wäre es spannend, da mal GROK 3 oder so dagegen zu benchmarken.
Ja, stimmt, also mit GROK 3, da hatte ich auch einigermaßen Dialoge mit ein bisschen Tiefe, würde ich sagen.
Was war da dein Thema?
GROK 3 kann ich jetzt nicht mit ChatGPT 4.5 vergleichen. Dazu habe ich zu wenig Text, ja. Wobei hier in diesem Experiment muss man sagen, es ist eine menschliche, aber es ist eine sehr isolierte Fragestellung. Es gibt halt kein Ja, Nein, Schwarz-Weiß und was auch immer. Und wie ist der Kontext, wie ist der Background? Auch Menschen verzweifeln an der Beantwortung solcher Fragen.
Verstehe. Klar, aber hattest du den Eindruck, ein Coach oder so würde ähnliche Dinge empfehlen?
Ja, ich denke
schon.
Oder
vielleicht besser, würde man sowas auch in der Ratgeberliteratur lesen?
Ich vermute, das ist halt so der kleine gemeinsame Nenner oder kleinste gemeinsame Nenner, sagt man ja, was da so empfohlen wird und was da kommuniziert wird irgendwo. Interessanterweise gab es keine Nachfragen. Bei GROK 3 habe ich gesehen, dass GROK 3 versucht, den Dialog aufrechtzuerhalten, das Gespräch weiterzuführen. Also mit Fragen wie, warum ist dir XYZ besonders wichtig oder was hältst du von ABC? Solche Fragen fehlen hier. Also es soll beantwortet sein und dann ist ChatGPT 4.5 auch zufrieden.
Würdest du also ChatGPT 4.5 bei solchen Fragen konsultieren?
Ja, denke schon. Also wenn man irgendwelche Krankheiten macht, also somatische Krankheiten, ne, warum habe ich Kopfschmerzen oder mir tut da was weh, es ist ja eigentlich schon üblich, dass man mal nachguckt bei Dr. Google, ja, oder? Also ich mache das schon, dass man einfach mal eingibt, was könnte da jetzt sein?
Da muss ich lachen. Ärzte und Heilpraktiker hassen diesen Trick, oder?
Ja, aber man hört auch von Leuten, dass sie immer schwere Zugang zu ärztlicher Versorgung haben. Also man hat da Wartezeiten ohne Ende, Krankenwagen fahren durch die Gegend und wissen nicht, wohin mit dem Patienten, weil die Krankenhäuser nichts aufnehmen und so.
Vielleicht kommt die Videosprechstunde mit einer medizinischen KI bald oder so.
Ja, sicher genauso schnell wie die digitale Patientenakte oder elektronische Patientenakte, oder?
Die elektronische Patientenakte ist ein Stück XML, oder? Ich denke, ein bisschen mehr müsste man da schon machen.
Ja, ich lese ja gerade ab, die elektronische Patientenakte, EPA, ist die zentrale Anwendung der Telematikinfrastruktur, TI, und wird häufig als Königsdisziplin der digitalen Gesundheitsversorgung bezeichnet. So steht es auf der Webseite der Bundesärztekammer.
Telematik, hört man nicht mehr so oft diesen Begriff.
Ja, ich glaube, der ist typisch deutsch. Gibt es einen englischen Begriff dafür?
Es gibt, glaube ich, den Begriff Telematics. aber der geht eher in die Richtung Fernüberwachung, Fernsteuerung von Maschinen.
Trifft es aber nicht so ganz, oder?
Telematik? Da steckt, wie gesagt, sicher auch im deutschen Hand so eine Art Fernüberwachung drin. In Zusammenhang mit der elektronischen Patientenakte ist das ein schiefer Begriff, finde ich, weil es keine Überwachung ist. Es ist höchstens Storage. Mehr passiert da nicht. Oder ich täusche mich komplett. Kann sein. Die Einführung ist da offenbar sehr zaghaft.
Ja, manche Krankenkassen machen da mit, andere schieben es auf die lange Bank. Es lebe das Fax.
Telefax Deutschland. Hast du den Eindruck, das wird aktuell besser mit den geopolitischen Bedingungen, die sich überall ändern?
Ich sag mal, nein. Es hängt eigentlich an vielen Stellen. Ein Punkt, das mit der Dominanz der US-Cloud-Konzerne, haben wir besprochen, hier in den Podcasts vorher, in den Episoden vorher. Und auch mit der behäbigen Förderung von Technologie haben wir uns hier schon auch zu zweit beschäftigt. Also nicht nur die Förderung von Technologie, sondern auch das Umsetzen, die Adaption überhaupt. Ja? Und gerade wenn dann versucht wird, krampfhaft irgendwas auf die Beine zu stellen, weißt ja, wie das in der Praxis läuft.
Weißt du, was dieses Jahr komplett an uns vorbeigelaufen ist?
Nee, was meinst du?
South by Southwest, dieses Stimmt. Technologiefestival in Austin, Texas.
Das ist nicht bald wieder?
Fast vorbei, jetzt, wie wir das aufnehmen. Es geht noch bis 15.03.2025.
Ist an mir auch vorbei. Also gab keine News oder die News werden überlagert durch Trump und Musk und alles.
Im Handelsblatt war ein größerer Artikel. Ich wäre gerne mal da gewesen, besonders auch in diesem Jahr.
Warum?
Also ich würde gerne mal die Festival-Atmosphäre da spüren und ein paar Vibes mitnehmen. Wir haben kein solches Event hier.
Ja, das Cloudfest, oder? In Rust, Europapark, demnächst.
Ja, nur muss man alles durch 100 teilen, das ist maximal ein Schatten. Aber wir werden berichten.
Also hast du was in Erfahrung bringen können über South by Southwest?
Ja, ich versuche es mal so zusammenzufassen. Die Spaltung der Tech-Welt war sichtbar. Es gibt eine Kluft zwischen mächtigen Befürwortern von Musk und Trump und den kritischen Stimmen aus der Basis der Tech-Branche. Aus der Basis wohlgemerkt. Die große Politik blieb wohl außen vor und fand auf den großen Bühnen nicht statt. Aber in kleineren Panels und Diskussionen. Die Tech-Industrie bewegt sich scheinbar in Richtung konservativer Positionen, getrieben durch die Furcht ihrer Führungskräfte vor wirtschaftlichen Nachteilen und Aktionärsreaktionen. Das hat das Handelsblatt so berichtet. Das sind alles Secondhand-News, wie gesagt. Und dann gibt es auch ein paar Big Names, die sich äußern. Scott Galloway kritisierte den ethischen Verfall in der Branche, weil wirtschaftliche Interessen über moralischen Grundsätze stehen. Er sah da eine Vergötterung des Geldes.
Ja, ist aber nicht erst seit Trump und Musk so, oder?
Sicher nicht, aber offenbar formiert sich schon auch ein gewisser Protest von der Basis. Man diskutiert über Grassroot-Proteste und Offline-Initiativen als Mittel gegen den Rechtsdrall. Da hat sich Elizabeth Warren hervorgetan, eine wichtige Politikerin bei den Demokraten. Sie hat mehr oder weniger, eher mehr, zu Widerstand gegen Trump und Musk aufgerufen. Es gibt aber auch viele, die die technologische Entfesselung der USA feiern. Wieder andere warnen davor, dass die Tech-Welt sich von ihren ursprünglichen Idealen entfernt. Aber dass die Welt ein besserer Ort werden soll, das hört man wohl nur noch selten.
Hast du was über die größeren Präsentationen oder Panels gelesen, wie man so top-down mit diesen Fragestellungen der Zeitgeschichte umgeht?
Ah, die Zeit hat etwas dazu gemacht. Amy Webb, das ist die Gründerin vom Future Today Institute, konzentriert sich auf den schnellen Fortschritt in den Bereichen KI, Sensoren und Biotechnologie. Sie zeigte aber auch die möglichen Missbrauchspotenziale und Gefahren auf. Also das wird schon diskutiert. Schön ist ihre Metapher Stein im Schuh-Effekt. Scheinbar kleine Störfaktoren wie KI-Headlines oder Führungspersonen können unsere Konzentration so stark beeinträchtigen, dass sie große und transformative Entscheidungen erschweren. Sie hat ein paar ironische Anspielungen auf Elon Musk eingebaut. Es gab Lacher, aber tiefgehend war das nicht.
Was ist das? So ein Meideverhalten der Big Techs oder was sieht man da?
Ja, könnte man so sagen. Der Fokus liegt auf der technologischen Zukunft. Wie könnte und wie sollte diese aussehen? Politische Auseinandersetzung gab es, wie gesagt, nicht. Der politische Hintergrund blieb irgendwie ausgeklammert.
Also more of the same, so wie 2024, 2023, 2022.
Naja, so uninteressant war der Tech-Report, den die Frau Webb da immer präsentiert, inhaltlich nicht. Man kann sich das auf YouTube ansehen.
Was hat denn Frau Webb sonst noch so gesagt? Also vielleicht kurz, wer ist das? Amy Webb ist schon eine international renommierte Futuristin. Sie ist Autorin, sie ist Hochschullehrerin. Sie ist Gründerin und CEO des Future Today Institutes, wie gesagt. Sie ist Professorin für strategische Zukunftsplanung an der New York University. Und sie ist bekannt für ihre Fähigkeit, aufkommende Technologietrends zu analysieren und vorherzusagen.
Und sie hat für die South by Southwest einige Zukunftsszenarien entworfen. Zum Beispiel eine Technologie, die sich Sonic Sanctuary nennt. Kann man abkürzen, nur ist die Abkürzung etwas unglücklich. SS. Eine andere futuristische Sache sind die Metamaterialien. Das sind Materialien mit Eigenschaften, die in der Natur nicht vorkommen. Dann zeigt sie ein positives Szenario. Sonic Sanctuary kann Geräuschverschmutzung reduzieren und Emotionen durch gezielte Klänge erzeugen. In Parks oder im Restaurant ist es dann leise und die Besucher sind alle gut drauf.
Du sagst positives Szenario, das impliziert, dass es auch ein negatives gibt.
Ja. Das negative Szenario ist, eine autokratische Regierung und ein Tech-Bro-Sidekick, da ist die Anspielung auf Musk, nutzen Sonic Sanctuary, um die öffentliche Meinung zu manipulieren. Man kann mit Schallwellen auf Frequenzen, die man nicht wahrnimmt, Demonstranten unterdrücken und die bekommen von der Manipulation nicht mal was mit. 2035 soll es soweit sein. Klima war auch Thema. In dieser Präsentation ging es um den Klimawandel und welche Rolle Unternehmen dabei spielen. In diesem Szenario merken die Unternehmensführer, dass ihre Gewinnmargen von der Klimastabilisierung abhängen. Also investieren sie in die Entwicklung von Metamaterialien und bioentwickelten Organismen. Damit bekommt man extreme Dürren und Waldbrände in den Griff. Am Ende kommt sie auf die Tragödie der Allmende zu sprechen. Die Allmende, also gemeinsame Ressourcen, werden aus Eigeninteresse zu stark ausgebeutet. Daher wäre es an der Zeit, Entscheidungen für die Zukunft der Menschheit zu treffen. Das war die Idee in der Präsentation von Amy Webb.
Ja, vielleicht doch ganz interessant gewesen, der eine oder andere Vortrag auf der South by Southwest, oder?
Ja, vielleicht ist es nächstes Jahr auch wieder etwas konkreter und mit besserer Stimmung. Auf eines wollte ich noch raus, jetzt zum Abschluss der Episode. Ich habe nun einen Invite für Manus bekommen. Ein chinesisches Startup macht das. Eine neue Art von KI mit verbesserten Assistenzfunktionen.
Ja, ich habe auch einen Account. Was ich bisher so gesehen habe als Use Case, war viel mit Analyse. Aber tiefe Analyse von Dingen. Wie zum Beispiel Unternehmensdaten oder...
Klingt doch vielversprechend.
Ja, ich habe einen Account auch. Es ging auch über eine Einladung. Eigentlich auch relativ schnell. Ich dachte, ich muss da länger warten. Was ich bisher gesehen habe als Use Case, war viel mit Analyse. Aber tiefe Analyse von Dingen wie, was ein Unternehmen so an Daten produziert oder Daten, die man aus einem Online-Shop vom Betrieb heraus gewinnt. Also... was wird aufgerufen, was wird gekauft und so. Ich habe damit auch ein bisschen gespielt, aber ich brauche noch mehr Erfahrung damit. Was ich gesehen habe, ist, dass man nicht einen Chat hat, Frage, Antwort, Frage, Antwort, Frage, Antwort, sondern dass Manus selber eine umfangreiche Recherche plant und ausführt. Manus liest Webseiten und greift selbstständig auf Quellen zu. Es dauert auch ein bisschen. Er nutzt hauptsächlich den Browser, zumindest in meinen Fragestellungen. Und man kann Manus bei der Arbeit zugucken. Und das ist schon recht, ich war beeindruckt, doch.
Das ist aktuell alles kostenlos, oder?
Ja, stimmt, das kostet nichts. Und wir werden auch noch viel mehr testen müssen, als wir das jetzt hier in den ersten Tagen machen konnten. Weil es hat ein bisschen gedauert, bis der Code da war. Und dann muss man auch mal die richtigen Use Cases erst finden, was die Stärke dieses Modells bzw. dieses Angebots überhaupt ist, hervorholt. Ansonsten sollten wir jetzt mal hier einen Punkt machen. Wir sind schon ziemlich über der Zeit.
Genau. Und wenn euch diese Plauderei gefallen hat, dann schenkt uns doch ein paar Sternchen auf Apple Podcasts, Spotify oder Amazon Music. Das hilft uns wirklich sehr. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine unserer zukünftigen Tech-Eskapaden verpasst. Bis zum nächsten Mal.
Das sind immer so motivierende Sprüche am Ende, ne? Also hau raus.
Nein, ich will damit nicht nerven. Aber ich sehe die Zukunft wirklich pink. Ich bin Optimistin. Dennoch, Denkt dran, bleibt kritisch, bleibt neugierig und lasst euch nicht von jedem Tech-Hype blenden. Tschüss, Leute.
Ciao, bis zum nächsten Mal.